Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Hola!
Hola! Ich wollte was Cooles sagen.
Aber irgendwie Spanisch antworten, hast gemerkt. Ich kann nicht so gut Spanisch.
Ja, ich wollte was Cooles sagen und dachte, Raf, lass es einfach bleiben. Ey, wir müssen heute richtig ranziehen. Warum? Ab heute gilt die Ausgangssperre. Und wir müssen gucken, dass wir hier rauskommen, ohne dass wir dann in eine Polizeikontrolle geraten.
Ja, aber wenn wir nach Hause joggen, ist es erlaubt. Weil joggen darfst du bis 0 Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ja. Autofahren ist verboten, ja. Aber joggen ist okay.
Ja. Ich habe leider keine Hundeleine, weil sonst würde ich dich einfach Gassi führen und dann könnte ich auch nach Hause kommen.
Was hältst du davon? Weil jeder hat ja wirklich so eine komplett andere Meinung zum Thema Ausgangssperre oder auch überhaupt zum Thema weitere Maßnahmen, strengere Maßnahmen, wo sind welche Maßnahmen gefragt? Jeder ist ja irgendwie so ein Hobby-Virologe neuerdings.
Ich habe letzte Woche ja schon so hart gekotzt über alle Maßnahmen und tatsächlich auch sehr viel positives Feedback bekommen. Und dennoch muss ich sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese ganze Scheiße. Ich hasse mein Leben gerade mit der ganzen Situation, so wie die meisten von uns. Es ist anstrengend, es ist mühselig. Ich finde, die Politik in Deutschland hat absolut versagt. Es sind Dinge aufgetreten, wo ich mir denke, boah, Alter, sind wir eigentlich bescheuert. Ja. Ich hoffe, dass viele auch abgestraft werden, die politische Entscheidungen getroffen haben. Ja. Trotzdem muss ich sagen, und darum geht es letztendlich, ich glaube, dass die Notbremse, so sehr es mich nervt und abfuckt, richtig ist. Gar nicht mal so sehr, weil ich mir denke, ich will gesund bleiben, sondern weil, und das bedenken wir nicht, ey, wir werden ein krasses Problem haben mit jedem, der in diesem Bereich arbeitet, Menschen pflegt. Die Menschen sind kaputt, die das machen.
Ja, voll.
Die Menschen sind psychisch am Ende. Ey, du musst dir vorstellen, anderthalb Jahre lang begleitest du auch Menschen dabei, während sie ihre Familienangehörigen verlieren. Ja. Oder du begleitest Menschen beim Sterben und all solche Dinge. Ey, lasst uns mal bitte ein bisschen durchhalten. Und ich habe ja auch von dieser Schauspieleraktion da gehört, diese Möchtegern-Kunstaktion. Die ist dumm. Kida Ramadan hat das, finde ich, gut zusammengefasst. Klickt auf jeden Fall mal auf seine Insta-Seite. Am Ende müssen wir ein bisschen Schärfe rausnehmen, glaube ich. Ich kann beide Lager verstehen, aber was ist vernünftig, dass wir jetzt einfach durchziehen?
Ja, ich finde, das große Problem ist in meinen Augen oder für mich zumindest die Kommunikation. Also viele Virologen sagen ja, die Idee hinter der Ausgangssperre ist ja, dass sich die Menschen nicht abends treffen, damit noch weniger Kontakte zusammenkommen. Und dann denke ich immer, aber das möchte ich von einem Politiker hören. Ich möchte, dass mir ein Politiker sagt, hey, Ausgangssperre heißt nicht, ihr dürft nicht raus, sondern Ausgangssperre heißt, ihr dürft euch nicht draußen mit Leuten treffen, ihr dürft euch nicht drinnen mit Leuten treffen. Das ist die Idee dahinter. Aber wenn du einfach nur das Wort Ausgangssperre hörst, denkst du dir, ich bin doch kein Kind, was einen Stubenarrest kriegt. Also die Kommunikation ist halt in meinen Augen oft ein Problem. Genauso war es mit, ich glaube, das war beim ersten Lockdown, wo zum ersten Mal so Kontaktbeschränkungen so mit Haushalten war, wo es dann irgendwie erlaubt war, dass du dich mit zweien treffen darfst, wenn du hingehst, aber wenn die zu dir kommen, darf nur einer kommen und so. Und es hat dann auch für viele keinen Sinn gemacht. Und da hast du dann auch von Virologen gehört, die Idee ist einfach nur, dass sich weniger treffen. Klar, wenn du deine Eltern pflegst, sollst du dahin, du sollst sie pflegen, aber das wird halt nicht so kommuniziert.
Ich habe das Gefühl, wir alle wissen alles über Corona und wir wissen gleichzeitig gar nichts über Corona, weil einfach zu viel Information auch unterwegs ist oder im Umlauf ist. Und lass uns mal dieses Thema an dieser Stelle beenden, weil wir werden hier nichts Kluges bei rausbekommen, ehrlich gesagt. Und ich will es einfach abhaken, aber zu diesem Corona-Ding habe ich zumindest eine wirklich so tolle Geschichte zum Abschluss, die so lustig ist und so herzergreifend irgendwie und mir auch zeigt, Alter, am Ende des Tages müssen wir einfach irgendwie da durch. Und zwar ich habe zwei sehr gute Freundinnen, die beide in Berlin leben, die beide Kinder haben. Nuna und Porsche. Mhm. Schöne Grüße, Mädels. Man muss dazu sagen, Porsche ist schwarz, Nuna nicht. Mhm. Lockdown, die Kids, beziehungsweise Nunas Sohn Adam. Hi, Adam.
Hi.
Homeschooling, hatten Besuch von Porsche und ihrem kleinen Sohn.
Ja.
So, wie gesagt, ihr kleiner Sohn, ebenfalls schwarz logischerweise. Dann sagt Nuna zu ihrem Sohn, sag vor der Klassenlehrerin nicht, dass wir hier Besuch haben, weil eigentlich dürfen wir keinen Besuch haben und so. Und jetzt überlege ich mir, müssen wir die Namen gleich piepsen, mal gucken. Adam hat also den Auftrag bekommen, von seiner Mutter bloß nichts zu verraten. Dann sitzt er also vor der Kamera, hat da Unterricht und der Kleine, der Sohn unserer Freundin, der spaziert in seinen Raum. Und dann sieht das natürlich seine Klasse und seine Klassenlehrerin und sie sagt, ach, Adam, ich wusste ja gar nicht, dass du einen kleinen Bruder hast. Und Adam guckt so runter und guckt dann seine Lehrerin an und sagte, ja, das ist mein kleiner Bruder.
Ey, das sind jetzt die Oscars. Hat auf jeden Fall verdient.
Ja, das Beste daran, dann frage ich Nuna, meine Freundin, ja, habt ihr Mädels das aufgeklärt? Also hast du auch aufgeklärt, dass das nicht dein Sohn ist, der Kleine? Und sie so, nö. Jetzt ist Adam in einer Gruppe von Kindern, die Geschwisterkinder haben, die teilen das irgendwie auf und jetzt denken halt alle, ja, Adam hat einen kleinen schwarzen Bruder und ich finde die Vorstellung richtig süß, weil ich es einfach feier, dass er da einfach vor der Kamera sitzt und einfach trocken sagt, ja, das ist mein Bruder. Weil seine Mutter ihm sagt bloß nicht, dass wir Besuch haben. Ja. Ja,
wir sind Bros, so oder so.
Wir sind Bros, ja. Aber ich glaube, jeder von uns hat ja die ein oder andere Corona-Regel an irgendeinem Punkt schon gebrochen.
Nein,
überhaupt nicht.
Nein.
Nee.
Auf gar keinen Fall. Ja, es ist ein Riesenthema. Lass uns das nicht unnötig aufmachen. Wir sprechen eh fast jede Folge hier und da mal klein über Corona.
Ja.
Wir können fast einen Podcast über mein Auto nur machen. Ich habe gefühlt, bei jeder einzelnen Folge bringe ich irgendwie was aus meinem Auto mit. Weil ich hab heute einen Unfall gebaut, tatsächlich.
Das hört sich so krass an, aber jetzt, in Wahrheit hast so krass, du einfach nur nicht gut parken können.
Nee, mein Einparkassistent hat mich verarscht. Also ich habe so einen Pieper, so piep, 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 piep. Und immer, wenn er schneller wird, muss man halt langsamer fahren, kennt ja jeder. Diesmal hat es nichts gebracht, weil ich bin trotzdem irgendwie reingefahren. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, komm, erzähl's im Podcast nachher. Ey, jeder, der einem anderen reinfährt, sollte sich auf jeden Fall melden. Weil mir ist auch schon dreimal einer reingefahren, die haben sich alle nicht gemeldet. Und nach dem heutigen Tag muss ich sagen, ja, meldet euch, aber es ist schon komisch, weil ich musste 30 Euro zahlen, obwohl ein Schaden nicht sichtbar war. Wäre ich weggefahren, wenn du erwischt wirst, bist du am Arsch, aber da musst du halt nichts zahlen.
Ach echt?
Ja, ich möchte trotzdem ganz kurz noch ganz wichtig sagen.
Warte, das heißt also, Fahrerflucht wird im Prinzip nicht in der Form bestraft, wie wenn du dich meldest und sagst, ich bin hier jemandem reingefahren.
Wenn du erwischt wirst, schon. Mhm. Aber das passiert in der Regel nicht. Ja. Wir kennen ja die Unfallstatistiken und die Kriminalitätsstatistiken aus dem Verkehr. Fahrerflucht ist so immer mit am höchsten. Also meistens findest du keinen. Ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, Fahrerflucht zu begehen. Aber nach dem heutigen Tag war das so, okay, warte mal, da ist ein Schaden nicht sichtbar. Trotzdem muss ich jetzt 30 Euro zahlen. Der Polizist meinte selbst so, ja, ja, es tut mir leid, nicht ärgern. Und ich so, ja, es ist nett, es ist zum Glück schönes Wetter. Also es war so ein ganz komisches Gespräch, weil er hatte sehr, sehr, sehr viel, er hatte fast zu viel Verständnis für dieses Problem, was ich hatte. Ich habe ihm ein schlechtes Gewissen angesehen, trotz Maske, trotz allem Zip und Zap. Und er hat versucht, ernst zu bleiben, aber er meinte auch so, ja, was man, ich kann Sie verstehen. Wir müssen Ihnen jetzt aber die 30 Euro abnehmen. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was der Gegenüber, vielleicht findet er doch einen Schaden, ich hoffe nicht, weil dann werde ich hochgestuft. Ja, trotzdem meldet euch bei der Polizei, das möchte ich hier nochmal ganz am Ende sagen.
Ja, herzlich willkommen zu dem Leit-Podcast von Sascha Krassbender hier bei Schein und Rauch.
Es tut weh.
Ja, es tut weh. Ja, was soll ich dir sagen, Sascha? Ich habe dir schon einmal gesagt, du kannst kein Auto fahren.
Hä? Ich bin 1A-Autofahrer.
Ja.
Ich habe noch nie einen Unfall bis heute gebaut.
Na, du bist komplett unfallfrei?
Komplett unfallfrei. Auf Motorrad krass. Unfallfrei, mit dem Auto unfallfrei. Immer alles. Ich war schon mal in einem Unfall verwickelt, aber nicht selbst verschuldet.
Krass, ich hatte schon so einige, recht heftige Autounfälle, muss ich gestehen. Und ich muss auch sagen, in der Regel bin ich auch immer selber schuld daran.
Echt?
Aber ich bin eine gute Autofahrerin. Es ist eher so, dass die anderen dumm sind, muss ich sagen.
Das lässt sich dann immer schnell und einfach danach sagen.
Ich weiß. Ey Sascha, wir müssen, harter Themenwechsel, aber wir müssen über ein Thema sprechen, das glaube ich so einige Menschen sehr bewegt hat diese Woche und das ist natürlich der Tod von Willi Herren.
Mhm.
Was sagst du dazu?
Boah, also wie du weißt, ich gucke ja null Trash-TV und in der letzten Zeit ist er ja nur noch da aufgetreten. Ich weiß, dass er eigentlich so mit der Lindenstraße so in die Öffentlichkeit getreten ist und damit so langsam deutschlandweit bekannt wurde. Aber ich ganz persönlich verbinde mit ihm eigentlich nur Trash-TV, weiß aber, dass er ein sehr sympathischer, sehr witziger Kerl war. Also immer und überall, wo ich ihn gesehen habe, wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn eigentlich cool und witzig und sympathisch. Und ich glaube, mit ihm hätte man auch gut ein paar Bier trinken können. Aber so richtig viel kann ich da ehrlich gesagt nicht zu sagen. Es ist schade, dass so ein Mensch so früh von uns gegangen
ja,
ist.
Ja, so jung, ne? Mit 45. Ich weiß gar nicht genau, warum ich so das Bedürfnis hatte, über ihn zu sprechen. Ich bin diesem Menschen nie persönlich begegnet. Ja. Ich bin ja leider, das habe ich ja auch schon zugegeben, ein unglaublich großer Trash-TV-Fan. Und Menschen sind immer so erstaunt darüber, dass ich das bin. Aber ja, bin ich wirklich. Und Willi Herren, also man muss sagen, 15 Jahre war der bei der Lindenstraße, ne? Und das ist halt auch eine Hausmarke, eine ARD-Geschichte, die Legendenstatus einfach in dieser Medienbranche oder in dieser deutschen Fernsehbranche einfach hat. Mir tut es leid für ihn. Ich habe ihn natürlich auch in Trash-TV-Formaten gesehen und eben jetzt auch bei Promis unter Palmen. Ja. Und ich muss sagen, es tut mir irgendwie... Mir tut diese ganze Sache weh, weil ich so den Eindruck habe, das ist so ein Kölscher Jung und ich glaube, dass der da auch sehr, sehr krass vernetzt war und wir kennen ja auch Menschen, die ihn wiederum recht gut kannten und ich denke mir halt, das tut dann eben weh, irgendwie Menschen zu sehen, die dadurch einfach getroffen sind, ne? Aber frage mich auch, wie viel Schuld trägt eigentlich der Sender Sat.1 an der Situation jetzt? Also, Sat.1 hat sich ja entschieden, die allererste Folge, die ganz, ganz schlimm homophob war, allerdings nicht wegen Willi Herren, zu löschen aus der Mediathek, der eigenen Mediathek.
Hat er nicht sogar den homosexuellen Teilnehmer verteidigt ganz stark,
ja,
meine ich?
Ja, das ist halt das Gruselige. Einen Tag vor seinem Tod, also vor dem, was da passiert ist, habe ich mit einem Kollegen über Promis unter Palmen gesprochen und habe dann zu ihm gesagt, ey, ich habe diese erste Folge gesehen, die war widerlich. Aber ich muss sagen, dieser Willi Herren, der war so gefühlt so der Einzige, der da aufgestanden ist und richtig laut wurde und gesagt hat, ey, das geht hier gar nicht und bla bla bla. Und ich komme aus Köln, ich habe Freunde, die aus der LGBTQ-Community sind und hat sich da sehr, sehr stark positioniert. Ja. Und das ist mir sehr aufgefallen, weil ich das für ein Trash-TV-Format richtig toll fand. Ja. Und ich finde es irgendwie schön, dass er natürlich nicht, dass er verstorben ist, aber dass das zumindest etwas war, was so auch noch zu sehen war von ihm. Ja, ne? Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, Sat.1 hat diesen ganzen Müll, diesen ganzen Dreck, glaube ich, provoziert, also auch auf diesem Level und auch ganz absichtlich in diese Folgen reingeschnitten. Und erst im Nachhinein wurden gewisse Teile der Folgen rausgenommen. Und ich denke mir, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass nicht nur so ein Willi Herren, sondern auch andere Leute, die natürlich wissen, was sie da tun, aber am Ende des Tages noch beschissener dargestellt wurden, als sie vielleicht hätten dastehen müssen, können, sollen.
War nicht auch dieser Mobbing-Skandal, war das nicht auch bei Sat.1?
Letztes Jahr, auf selbe Sendung.
Ja, und diese Vorwürfe gegen Luke Mockridge, war da nicht auch eine sehr problematische Stellungnahme vom Sat.1 oder eine sehr fragwürdige Stellungnahme von Sat.1?
Total. Also Sat.1 hat sich in den letzten Wochen sowas von hart ins Ausgeschossen rund um die Luke Mockridge-Situation und die Art und Weise einfach, wie sich der Sender positionierte. Die hätten die Fresse halten müssen, das intern klären müssen, dann, wenn es nötig gewesen wäre, justiziable Lösungen finden müssen. Ja. Aber stattdessen haben sie einen ganz, ganz ekelerregenden, dreckigen Post bei Twitter rausgehauen und von Lynchjustiz gesprochen, weil eben Luke Mockridge diese Vorwürfe gemacht werden. Über die Art und Weise kann man sicher sprechen und auch über die Situation an sich, aber ich finde, allein der Vorwurf reicht, um zu sagen, das gucken wir uns jetzt mal an.
Ja, definitiv. Krass, ey, ich habe richtig das Gefühl, ich habe doch gar nicht so wenig Ahnung von Trash-TV, Luke Mockridge gehört ja jetzt nicht zu 100% zu Trash-TV, aber der ganze Rest, das mit dem Mobbing, das ist mir das noch eingefallen. Ich glaube, war das nicht sogar die letzte Staffel?
Ja, weil es gibt nur zwei Staffeln bisher, die jetzige und die davor. Das ist aber auch, weil mich das letztes Jahr sehr, sehr krass aufgebracht hat. Ja. Ich habe mich auch sehr auf diese Sendung dieses Jahr gefreut, weil ich mal gucken wollte, wie Sat.1 oder wie die Produktion damit umgeht und dass das so aussieht. Und dass Willi Herren auch so stirbt. Und ich frage mich einfach, ob wir auch medial falsch damit umgehen, denn in seine Wohnung wurde eingebrochen jetzt nach seinem Tod. Das habe ich gestern gelesen. Und weiß ich nicht. Das ist tragisch einfach, diese ganze Situation. Das tut mir irgendwie leid und das hat mich schon berührt die Woche.
Ja, mich auch irgendwie. Also obwohl ich, wie gesagt, gar nicht in diesem Medienbereich unterwegs bin, gar nicht so viel da konsumiere, hat mich das tatsächlich auch getroffen, weil es bei Instagram abgegangen ist wie sonst was. Und wie gesagt, ich verbinde mit diesem Mann eigentlich ausschließlich Positives. Deswegen hat es mich auch schon getroffen, aber nicht so krass wie Leute, die wahrscheinlich ständig Trash-TV konsumieren.
Weißt du, was ich auch krass fand? Man hat dann gelesen, dass die Polizei, als sie in seine Wohnung gegangen sind, im Nachhinein hat sich, ich glaube, ein Pressesprecher der Polizei Bild gegenüber geäußert und gesagt, man hätte da eine sehr verdreckte oder sehr chaotische Wohnung vorgefunden. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde, ist das nötig, das mitzuteilen? Muss man das sagen? Ich finde, dieser Mann ist verstorben, da ist eine Familie, die unter Schock steht, Freunde, Verwandte, Fans, wer auch immer. Aus Pietätsgründen hätte man gewisse Dinge auch einfach, also es muss, klar, wenn der Polizei das auffällt und es vielleicht relevant ist, aus irgendwelchen Gründen, okay, aber muss man das mitteilen? Muss man das weitertragen?
Ich finde nicht.
Ich finde auch nicht.
Ich finde, das geht keinem was an, weil, also sagen wir mal, jetzt aus deiner Familie verstirbt jemand, ich weiß, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich, und Freunde von dir fragen, ja, wie sah es denn aus in der Wohnung, wie hast du denn diese Person vorgefunden? Da gibst du ja auch nicht unbedingt alles preis. Ich meine, wenn da überall leere Alkoholflaschen standen, eine halbe Kokslinie und was weiß ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei Willi Herren so war, aber das sind ja auch Infos, die du nicht direkt preisgibst, weil du dir so denkst, warum soll ich jetzt diese Person auch unnötig in den Dreck ziehen? Ja. So, weil da passiert jetzt nichts mehr. Die Person ist ja schon tot.
Ich glaube, das Problem ist, dass wir als Medienleute diese Diskussionen nicht mehr führen untereinander, weißt du? Also nicht nur, was gehört sich, sondern vor allem, was ist überhaupt relevant? Ich muss doch nicht wissen, wie seine Wohnung verdreckt war oder auch nicht, ganz besonders, wenn die Öffentlichkeit ja weiß, dass er gesundheitliche Probleme hatte. Ne? Das sind ja Dinge, die musst du ja auch bedenken. Und ich finde es ein bisschen fahrlässig, ehrlich gesagt, ja fast schon, von der Polizei einfach auch diese Info zu droppen. Also wir auch als Journalisten waren ja oft genug schon in Situationen, wo wir Informationen bekommen haben, die wir ja auch bewusst nicht weitergeben oder rausgeben, um Menschen zu schützen, ja? Und oder auch Familienangehörige zu schützen, Kinder zu schützen. Und auch das liegt in unserer Verantwortung. Es hat mir total, ja, also alles drumherum fand ich so unnötig. Und auch, ich habe auch darüber nachgedacht, dieses Wohnhaus, in dem die Wohnung ist, da leben ja auch andere Menschen. Und dieser Wohnblock ist gefühlt auf jeder Tageszeitung gewesen und in jedem Portal. Und ich denke mir, ist das nötig, diesen kompletten Gebäudekomplex zu zeigen? Und die Kölner wissen, wo das steht. Und weiß ich nicht. Ich finde, wir müssen darüber reden, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und was, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass die Bild zumindest eine Rüge bekommt dafür.
Zumal wir wissen ja, wie manche Boulevardblätter unterwegs sind, wie da manche Reporter unterwegs sind, die sehen das Haus und gehen jede einzelne Klingel ab, bis da jemand mal dran geht und ja, das ist jetzt ein Interviewpartner.
Ja.
Weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein muss.
Und seine Frau, oh, das tut mir auch so leid, die haben sich ja irgendwie im März getrennt, er stirbt einen Monat später und einen Tag nach seinem Tod ist sein Hund gestorben.
Oh ja.
Und das, als ich das gelesen habe, jetzt die Tage, dachte ich mir, Alter, ich habe richtig Mitleid irgendwie. Das ist ganz komisch, ja. Aber auch als Trash-TV-Zuschauer muss ich sagen, dachte ich mir, vielleicht darf man auch nicht vergessen, dass am Ende des Tages diese Leute irgendwo auch in dem Moment gewissermaßen Schauspieler sind und wir nicht wirklich diese Personen kennenlernen können.
Ist das etwa nicht Reality?
Du weißt, wie ich das meine. Ich glaube tatsächlich schon, dass und das ist der Vorteil von Reality, habe ich diese Woche noch zu Cenk gesagt. Was haben Podcasts und Trash-TV gemein?
Dass du glaubst, den Menschen genau kennenzulernen?
Ja, und ich glaube auch Folgendes, nämlich, dass du, ob du willst oder nicht, du kannst beim Podcasten oder beim Trash-TV keine Maske tragen.
Ja, das stimmt schon, ja. Man kann allerhöchstens sich immer wieder vor Augen halten, mir hören gerade andere zu, aber ich habe ja auch solche Reality-Stars schon interviewen müssen und die haben mir alle durch die Bank gesagt, ey, nach spätestens einem Tag blendest du die Kameras aus.
Das merken wir doch auch, wie lange wir in diesem Job sind. Manchmal, das ist so wie Autofahren, denke ich mir, bin ich jetzt gerade 45 Minuten gefahren? So nehmen wir manchmal auch Podcasts auf, wo ich mir denke, habe ich gerade 45 Minuten Scheiße gelabert? Und dann höre ich am nächsten Tag rein und denke mir, yo, es waren sogar 50 Minuten Scheiße. Und der Mist wird auch noch von euch angeklickt. Aber ja, vielen Dank.
Ja, echt, wir lieben euch. Drückt auf Abonnieren.
Ich habe übrigens, wo wir jetzt bei unseren Hörern sind, von einem Hörer, der unsere letzte Folge gehört hat, auch die Rough Questions beantwortet gekriegt. Und das passiert ja öfters, aber seine Antworten fand ich phänomenal und die wollte ich einmal ganz kurz vortragen, Sascha. Denn ich hatte ja schöne Grüße an Markus, genau.
Auch von mir.
Ja, auch von Sascha. Ich hatte unter anderem gefragt, warte, ich hatte mir das aufgeschrieben. Genau, was war das unnötigste Küchengadget, das du jemals gekauft hast? Mhm. Er hat gesagt, Heißluftfritteuse.
Was? Ey, Markus, benutze es. Das ist großartig.
Was? Nein.
Doch.
Nein.
Ey, hast du da schon mal Kartoffeln drin gemacht? Lecker Kartoffelecken. Die sind nicht so fettig wie aus der fettigen Fritteuse.
Mir reicht die fettige Fritteuse und ein Strohhalm und dann bin ich glücklich.
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber es ist nicht gut für dich.
Warum?
Weil es einfach fettig und eklig ist. So eine schöne heiße Fritteuse. Du packst nur so einen Teelöffel Öl rein.
Muah. Ich liebe Fett. Schön fand ich auch, ich hatte ja auch gefragt, welchen Beruf findest du sexy? Mhm. Und er hat etwas gesagt, was ich irgendwie skurril fand. Er sagte Marktfrauen. Also Damen, die halt auf dem Markt stehen und eben, weiß ich nicht, ihr Obst und Gemüse verkaufen. Und er sagte dann, die haben halt immer so schöne, aufgeplusterte, rote Bäckchen. Und ich fragte mich so, also wirken Marktbeschickerinnen etwa, weiß ich nicht, fruchtbar auf Männer und sind sie deswegen scheinbar attraktiv? Aber das fand ich sehr cool irgendwie, weil ich dachte, hä? Und je mehr ich drüber nachdachte, desto mehr realisierte ich, ey, der hat gar nicht so Unrecht.
Aber meinte er auch die, die auch schreien? So, wer hat noch nicht, wer will nochmal dabei sein, nochmal frei sein? Oder wirklich einfach nur die, die diese roten Bäckchen haben, weil es kalt ist?
Das ist dann Endstufe, so Kirmes-Schreierinnen und Beschickerinnen. Ja, ja, ja. Die findet, das, da geht ihm dann wahrscheinlich einer ab. Also, schöne Grüße an Markus. Leute, ihr müsst bitte dran denken, schickt uns gerne eure Antworten zu den Rough Questions.
Yes. Ja, willst du die direkt loswerden?
Hast du denn heute welche?
Bin ich wieder dran?
Nö, ich habe immer welche.
Ich kann allerhöchstens von vorletzter Woche, da sind wir noch unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, was Radiosender denn richtig machen. Wir hatten ja beim vorletzten Mal beantwortet, was Radiosender in unseren Augen falsch machen. Da war ja meins so ein bisschen, dass irgendwie alles und jeder Hi-Yo-Pi on air genommen wird, statt progressive Meinungen, kontroverse Meinungen.
Look at us!
Ja, oder irgendwie so Leute, die sagen, ja, an diesem Wochenende werde ich meine Wäsche aufhängen. Ja, das brauchst du nicht on air sagen. Es ist nett von dir, aber das muss nicht on air. Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Und jetzt, Raf, was machen denn in deinen Augen Radiosender richtig? Ganz allein deine Meinung, ganz subjektiv.
Mhm. Wir reden von deutschem Radio, ne?
Ja.
Ich mag, dass du mindestens einmal in der Stunde News bekommst, Nachrichten bekommst. Das gefällt mir. Ich weiß gar nicht so sehr, warum. Ich habe Radio in Deutschland kennengelernt als so Informationsmedium. Ja. Ich habe mich auch lange Zeit gefragt, woher das kommt. Ich habe so den Eindruck, die Deutschen, also ihr, so Bio-Deutsch, ja, wenn du hier geboren wirst und groß wirst und so, da gehört das Radiohören ganz krass dazu. So zum Frühstück oder zum Autofahren oder was auch immer. Ich behaupte, dass das in anderen Kulturen nicht so stark ausgeprägt ist. Und ich frage mich, hat das vielleicht was damit zu tun, dass gerade in Zeiten der Weltkriege beziehungsweise in Zeiten des Zweiten Weltkrieges du keine andere Möglichkeit hattest, Informationen zu kriegen. Ja. Also so BBC Radio und sowas alles. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das daher rührt. Und das gefällt mir in Deutschland, dass die allermeisten Radiosender schon sehr infolastig sind.
Ja. Da bin ich bei dir und würde es sogar noch ein bisschen weiter drehen, weil es auch qualitativ hochwertige Informationen sind. Ja. Klar, das Internet ist schneller, aber das ist qualitativ nicht immer top, da ist nicht immer eine Einschätzung bei. Bei den Nachrichten kannst du davon ausgehen, dass das in der Regel safe ist, was die sagen. Ja. Erst recht wir beide.
Ja. Ich habe ja diese Woche zum Beispiel die Nachrichten präsentiert und da ist das ja auch so. Ne? Ja. Ich habe eine Stunde sozusagen bis zur nächsten Show und es ist so, du telefonierst mit den bestimmten Behörden, mit den Stellen, lässt dir ja Dinge absichern. Also die Recherchearbeit ist ganz klassisch und wir würden auch niemals etwas auf die Antenne lassen, was nicht safe ist irgendwie. Ja. Ne? Und ja, das gefällt mir. Was gefällt dir am deutschen Radio?
Bei mir ist es so mit irgendwie diese romantische Vorstellung, da ist jemand für mich da. Es ist irgendwie, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich habe ein, zwei Freunde, die sehr weit weg wohnen. Ein Kumpel von mir wohnt in einem Vorort von München. Mhm. Und da fahre ich manchmal zu den kuriosesten Zeiten hin, aktuell halt nicht, aber präpandemisch. Und ich weiß, es ist so, als wenn irgendwie da jemand ist, der mit mir quatscht. Und manchmal auch nachts. Also du fährst nachts und du weißt, da sitzt jemand.
Domian war zum Beispiel so jemand, der hat auch so eine ganz krasse Intimität aufbauen können. Einfach auch, weil es, und das liebe ich ja auch bei uns an unserem Podcast, dieses Trockene. Also es gibt nicht viel mehr als unsere beiden Stimmen. Ja. Und entweder das mag man oder das mag man nicht. Aber das gefällt mir irgendwie. Du bist nicht überladen und wir sind so voll von Informationen, von Applikationen. Ja. Also Stille.
Ja. Ist Domian
tot?
Was ist mit dir?
Keine Ahnung. Sorry, das hat mich gerade so getriggert. Ich muss sagen. Oh mein Gott, was habe ich getan?
Domian ist am Leben. Grüße gehen raus.
Ja, Shoutout.
Ja, er lebt noch. Ist Domian eine Art Trendsetter und Vorreiter des Podcasts?
Absolut.
Ohne es zu wissen?
Naja, anders.
Also es gab auch schon damals Talk-Formate, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Intimität, da war er mit der Beste.
Aber da darfst du, ich behaupte mal, du vertust dich ein bisschen, denn Podcast ist nichts anderes als Uraltradio.
Ja, ja.
Also Feature-mäßig.
Ja.
Wir machen jetzt das, was Radio vor gefühlt zumindest so, ich würde sagen, so 50, 60 Jahren vielleicht war oder vielleicht auch ein bisschen später, noch einige Jahrzehnte später. Aber du hast insofern recht, dass Domian schon eine Marke ist und auch jemand ist, der da was Einzigartiges irgendwie auch aufgebaut hat. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es nachts lief. Da ist das Zuhören auch einfach ein anderes.
Ja.
Das ist auch eine andere Intimität. Auch er war alleine letztendlich. Und so, ja.
Da merke ich auch ganz krass, wenn ich mit Freunden telefoniere. Ich bin jetzt kein klassischer Telefonierer, der viel telefoniert.
Mhm.
Aber ich muss sagen, wenn ich nachts telefoniere, vielleicht sogar auf der Couch oder im Bett liege, sind die Gespräche nochmal irgendwie intimer.
Voll.
Als wenn ich jetzt irgendwie draußen mit meinen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern rumrenne im Park und einfach nur ein bisschen die Zeit totschlagen will.
Apropos, ich hasse es, wie du ans Telefon gehst. Bah, ich bin direkt demotiviert. Weil das ist so, ich spiele das jetzt einmal nach, okay? Also piep, piep. So, du musst drangehen, weil ich rufe dich an.
Ich kann, es gibt zwei Varianten meines Drangehens. Es gibt nämlich die Variante, wo ich nicht weiß, wer anruft, weil ich entweder im Auto sitze oder die Kopfhörer drin habe.
Aber du weißt ja, wenn ich dich anrufe.
Und dann gehe ich so dran. Ja.
Nee, überhaupt nicht. Wir spielen das jetzt nach.
Mhm.
Piep. Piep.
Ja.
Nein,
ich dachte, das ist schon so weit.
Nochmal. Also, piep. Piep.
Ja.
Nein, so gehst du auch nicht
noch
an.
Noch abgefuckter, echt?
Ich werde es jetzt nachmachen, okay?
Okay, piep. Piep.
Ja. Mit so einem Seufzer hinten raus.
Stimmt.
Ja. Und was sage ich jedes Mal zu dir?
Oh, Sascha, fuck mich nicht ab. Ich kann dir aber genau sagen, woran das liegt. Wenn ich im Auto sitze oder meine Kopfhörer drin habe, sehe ich nicht, wer anruft. Und dann gehe ich entweder, ja, so wie gerade dran oder Fassbender, weil ich nicht weiß, wer anruft. Wenn ich aber weiß, wer anruft, dann gehe ich entweder, wenn meine Schwester zum Beispiel anruft, sage ich immer Schwesterherzen, na? Oder wenn du anrufst, dann sage ich irgendwas Personalisiertes. Also ich habe personalisierte...
Bullshit.
Doch, es ist
Bullshit.
So. Es ist so.
Okay.
Oder ich sag mal Hola.
Ja, alles klar. So, Zeit für die Rough Questions, mein Freund.
Oh ja, stimmt. Ja, hau mal raus.
Okay, bist du bereit?
Jetzt wird mal geballert.
Okay, jetzt wird geballert.
Okay.
Shoutout mal wieder an Cenk, mit dem ich eine so krasse Situation hatte. Und deswegen folgende Frage. Sascha, wann hat das Universum zuletzt mit dir gesprochen oder zu dir gesprochen?
Boah, fast täglich. Weil ich fordere das Universum raus. Ich sage immer so Dinge wie, boah, mir fällt jetzt kein klassisches Beispiel ein, aber wenn das und das passiert, dann mache ich das. Und wenn das und das passiert, dann mache ich das. Wenn ich zum Beispiel mich zwischen zwei Gerichten nicht einigen kann, dann lasse ich insofern das Universum entscheiden, dass ich die Karte vor mir halte, mit dem Finger hoch und runter gehe und weggucke. Und dann lasse ich entweder jemand Stopp sagen oder ich sage Stopp.
Aha.
Und dann bleibe ich mit dem Finger da. Und dann hat zwar eigentlich wer anders entschieden, der Stopp sagt. Aber für mich ist es dann das Universum.
Bullshit. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, wir haben noch nie gemeinsam gegessen, ohne dass du den Rest meines Essens aufessen musstest.
Ja.
Und das ist der Trick, den du die ganze Zeit hast. Und das finde ich so klug. Ja? Weil was passiert mittlerweile? Wir essen was und ich frage direkt, Sascha, was ist das, was du noch, also was würdest du noch essen?
Was ist das, was du am zweitliebsten
genau.
magst?
Und das bestelle ich, weil das esse ich in der Regel. Ich esse das dann und weiß, ich muss das dann nicht wegwerfen, weil ich habe meinen personalisierten Mülleimer, der den Rest meines Essens aufisst. Nein, das war liebevoll
gemeint. Meine Freundin sagt immer Nono, also der Staubsauger von den Teletubbies, die sagt immer Nono zu mir. Wann hat denn bei dir zuletzt das Universum entschieden?
Ja, eben diese Woche nicht entschieden, sondern zu mir gesprochen.
Okay.
Das war die Frage, die du missverstanden hast, so wie ich gerade merke. Aber ist ja nicht schlimm. Diese Woche, ist einfach irgendwas passiert. Das habe ich dann dir erzählt, wenn du dich erinnerst. Und das habe ich auch Cenk erzählt. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, es sind so Dinge geschehen an insgesamt jetzt 2 oder 3 Tagen hintereinander, wo wir uns dachten, das kann doch einfach kein Zufall sein. Ja. Und dann sagte ich zu Cenk, weißt du was, manchmal spricht doch einfach das Universum zu dir und geh dem einfach nach. Mhm. Und dem sind wir nachgegangen und es führte dazu, dass irgendwie auch der Tag drauf so ganz merkwürdig magisch war. Ja. So, also ja, du weißt ja selbst, was da abgegangen ist, aber es war verrückt. Und da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, das Universum spricht zu uns. Ja,
da fällt mir ein ganz krankes Beispiel ein, ist aber schon mega lange her, aber ich werde es nie vergessen. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da habe ich mit einem Kumpel aus der Altstadt, also mit einem Barkeeper-Kollegen telefoniert und er meinte so, ey, die neuen Türsteher, voll komisch, weißt du noch damals Karim? Karim hieß halt ein Türsteher von ganz langer Zeit, 2, 3 Jahre. Ich gehe unten aus der Tür raus. Wer geht an mir vorbei?
Boah, krass.
Karim.
Krass, Mann.
Und ich so, Alter, Karim. Er so, was geht? Und ich so, was machst du hier? Er so, ja, ich bin auf dem Weg zur Bahn. Ich so, aber du wohnst doch gar nicht hier. Er so, nee, nee, aber ich habe hier eine Wohnung besichtigt. Ich so, Alter, du ziehst hier hin? Und als ich ihm die Geschichte erzählt habe, meint er so, ich glaub dir das nicht. So krass, kann kein Zufall sein. Ich so, doch, ich habe gerade noch mit dem und dem über dich telefoniert. Er so, das... Er meinte, ich konvertiere jetzt. Das war ganz krass.
Das war halt genau diese, ich kann ja ein bisschen näher drauf eingehen. Ich habe diese Woche, bin ich morgens aufgestanden und habe eine Nachricht gehabt von einem Freund, den ich sehr, sehr viele Jahre schon kenne, seitdem ich nämlich 13 Jahre alt bin. Und er schrieb mir, hey, alles cool, ich habe von dir geträumt. War nicht so ein nicer Traum. Mhm. Und ich so, krass, okay. Wir hatten uns schon einige Wochen jetzt nicht mehr gehört gehabt und ich so, krass, okay. Das Gruselige ist, ich bin an dem Morgen aufgestanden, noch bevor ich die Nachricht gelesen habe und dachte, Alter, warum ist mir so nicht schlecht körperlich, sondern ich habe mich richtig bedrückt gefühlt. Und dann lese ich diese Nachricht. 1,5 Stunden später hat mir ein anderer, sehr guter Freund geschrieben und beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt und meinte, auch wir haben uns jetzt einige Zeit dann nicht gehört gehabt. Wie geht's dir? Ich wollte mal nach dir fragen. Ich habe von dir geträumt, es war ein sehr chaotischer Traum. Ich hatte euch ja dann diesen Screenshot geschickt, weil ich es nicht fassen konnte und ich dachte mir, das kann doch kein Zufall sein, dass ich ausgerechnet an dem Morgen aufstehe, fühle mich total komisch, krieg so oder lese diese Nachricht, 1,5 Stunden später kriege ich diese Sprachnachricht und ich war einfach platt und solche Situationen, glaube ich, im Leben machen dir auch nochmal klar, ey, vielleicht muss man wirklich mit ganz, ganz weit aufgerissenen Augen durchs Leben gehen.
Raf, du bist einfach traumhaft.
Shut the fuck up.
Cringe, nächste Frage.
Okay, was findest du hässlich, was andere Menschen in der Regel schön finden?
An mir oder an anderen?
Generell, im Leben. Kann irgendwas sein.
Was ich hässlich finde, was andere schön finden.
Und bei mir wären es Neugeborene.
Echt?
Ja. Die haben so einen Alien-Kopf. Und ich weiß nicht, die sehen irgendwie zwar frisch geboren aus, aber zeitgleich auch so voll alt. Ich weiß auch nicht.
Was finde ich hässlich, was andere schön finden? Oh boah, weiß ich gar nicht. Knie?
Was?
Knie. Können
voll sexy sein.
Knie sind hässlich. Knie sind so, es gibt Knie, die sehen aus wie Gesichter.
Ja, das stimmt.
Aber keine schönen Gesichter. Ja. Oder was? Boah, schwierig. Steingärten? Wobei viele finden Steingärten hässlich. Boah. Ey, manchmal hast du echt gute Fragen. Boah, da muss ich mich aber echt zurücknehmen. Es gibt 100 pro irgendetwas.
Ja, lass es einfach ein bisschen wirken.
Bahnhöfe. Wobei, ich glaube, alle finden Bahnhöfe hässlich.
Mhm, würde ich auch behaupten. Aber du musst ja an etwas denken, was Menschen in der Regel schön finden. Und was du aber insgeheim eigentlich voll
Pony.
Hässlich findest.
Pony. Also nicht das Pferd, sondern die Frisurpony.
Stimmt, haben wir drüber gesprochen.
Ey, ich habe noch keine Frau gefunden, wie gesagt, ich subjektiv, ganz persönlich, noch keine Frau gefunden, wo das gut aussieht. Noch keine.
Ja,
versuch's nicht.
Guck mal, wie hübsch mein Pony aussieht.
Ja, aber deiner ist so lockig und geht in alle Richtungen. Sieht aus wie Dresden 45, ey. Boah.
Ey, Curly Hair Problems. Okay. Ja. Also gut, dann ist es halt Ponys. Letzte Rough Question und ihr wisst ja, ihr sollt diese Fragen mitnehmen, für euch selbst beantworten und auch euren Freunden stellen und schickt uns gerne eure Antwort noch dazu. Letzte Frage ist, Sascha, 1 ist ganz mies und 10 ist phänomenal gut. Mhm. Ja? Wie gut küsst du?
10.
Erzähl mir keine Scheiße.
Doch.
Nee, du bist kein 10er-Typ. Überhaupt nicht. Mit Sicherheit nicht.
Am Anfang 1. Also mit 5 Jahren. Spaß. Ja, 10. Schwierig zu sagen. Die Leute, die du küsst, die empfinden ja auch in der Regel was für dich. Mhm. Und die würden ja nicht, also warum sollten die jemanden, den sie mögen, abziehen und sagen, ey, da musst du aber noch was lernen, weil in dem Moment explodiert ja auch dein Herz vor Freude und es ist ein Gefühlscocktail, der in dir geschakert wird und explodiert. Aber ich glaube, ich bin schon gut.
Okay, also bleibst du bei der 10?
Zumal ich bekomme Komplimente für meine Lippen, weil ich für einen Mann sehr große Lippen wohl habe, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ich persönlich lege da keinen Wert drauf, wie gesagt, ich lege nur Wert auf meine Haare. und ich glaube, das ist dann nochmal ein Hilfsmittel. Mhm. Zunge auch gut. So, und du? 1 oder 10? Ne, 1 bis 10, sorry. Ja, oder sagen wir mal, ich würde mir eine 8 geben, komm 8. 8
okay,
ist gut.
Eine 8. Ich finde, das ist eine unheimlich schwierige Frage, weil ich finde natürlich, dass ich eine 10 wert bin sozusagen, ich küsse wie eine 10. Weiß aber gar nicht, ob mein Gegenüber das genauso empfindet.
Das ist halt das Ding.
Weil natürlich suggeriert dir dein Gegenüber immer, oh mein Gott, wow, das ist der Kuss meines Lebens. Aber du weißt ja, das ist auch zu einem bestimmten Grad ja auch der Situation geschuldet oder eben der Verbindung, die du hast. Und das Problem ist ja auch, es kommt ja auf die Situation an. Jeder Kuss ist anders. Reden wir von einem sozusagen ersten Kuss? Reden wir von einem letzten Kuss? Ich hatte auch schon einen letzten Kuss. Also einen Kuss, von dem ich wusste, das wird der letzte sein.
Oh, echt?
Ja, natürlich. Hattest du noch nie so einen Kuss?
Nicht bewusst.
Und ich muss gestehen, das sind eigentlich fast die besten Küsse. Weißt du warum? Weil sie dir alles offenbaren. Stell dir vor, du sagst, oder es ist klar so, das wird jetzt hier nicht mehr weitergehen, ja? Oder es kommt nochmal zu so einem letzten Kuss, das ist ja auch nicht jedes Mal so. Und du weißt, es ist der letzte Kuss und du weißt, dein Gegenüber weiß es auch. Die Art und Weise, wie dieser Kuss sich dann anfühlt, sagt dir alles über die Gefühlslage des anderen. Also versucht er dich mit diesem Kuss noch so ein letztes Mal aufzusaugen nach dem Motto oder ist das sozusagen schon durch oder also weißt du, das sagt dir einfach so viel, dieser letzte Kuss.
Krass.
Findest du nicht?
Wie gesagt, ich hatte ihn nicht bewusst. Also unbewusst natürlich, aber bewusst, nee. Aber Küsse sagen schon sehr viel aus, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber da ich diesen letzten Kuss noch nicht hatte, kann ich dir da gar nichts zu sagen.
Viele Mädels probieren sich beim Küssen ja auch mit Freundinnen aus, gerade wenn wir so ganz jung sind, ne? Es ist schade, dass die Jungs das irgendwie nicht machen. Warum macht ihr das nicht?
Machen wir. Spaß.
Wie heißt er, Sascha?
Ja. Andreas, es ist Andreas. Spaß. Was Männer machen oder was jugendliche Kinder in dem Fall machen, ist, man küsst so seine Handinnenfläche. Ohne Zunge. Das oder man spielt ganz, ganz, ganz viel Wahrheit oder Pflicht.
Ich hab's geliebt.
Ja. Das ist.
Zu spielen. Flaschen drehen.
Ja, und da gibt's danach immer so dieses: Ey, aber du erzählst das keinem, ne? Bitte, bitte, das war mein erster Kuss, erzähl das keinem. Aber irgendwie findet man dann den richtigen Weg. Ich kann's dir gar nicht sagen, von Kuss zu Kuss wird man irgendwie besser, glaube ich.
Das denke ich auch. Und es liegt auch da, also wie sehr kannst du dich hingeben, ne? Wie sehr kannst du auch loslassen und dich, also auch alles drumherum vergessen und dich einfach auf diese Situation einlassen, ne? Und auch, ich glaube auch, man küsst ganz anders, wenn man gerade, ich sag das jetzt mal schick, in einer intimen Situation ist. Ja. Und oder wenn man, das ist, ich merke gerade, Küsse können so krass unterschiedlich sein.
Voll.
Und auch so, okay, darüber muss ich noch weiter nachdenken. Aber das war's mit den Rough Questions.
Ja, schön.
Ja, schön.
Danke.
Irgendwie spüren wir beide, wir wollen einen Abschluss finden, aber wir finden ihn noch nicht.
Ja, Leute, es ist Ausgangssperre nachher. Wir wissen.
Ja.
Aber ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung, da werden wir nächste Woche darüber sprechen. Guckt euch bei Amazon Prime die Doku Schwarzer Adler an. Da geht es um farbige oder schwarze Nationalspieler oder überhaupt Fußballer und Fußballerinnen.
Ja.
Es ist krass, wie früher darüber berichtet wurde. Es waren zum Beispiel auch Kinder von deutschen Müttern, aber Ex-US-Soldaten, wo dann deutsche Journalisten hingegangen sind und gesagt haben, ja, warum geben sie das Kind denn nicht weg? Sie sind doch damit unbeliebt hier auf der Straße. Und dann hat sie während, sie hat das Kind auf den Arm und der Journalist fragt sie das. Das sind schon krasse Bilder, die hier so in den 50er und 60ern abgegangen sind. Ja. Und wie ehrlich die Fußballer und Fußballerinnen da sind und was dumme Zuschauer mit denen machen und so. Großartige Doku, cool. Müssen wir nächste Woche drüber reden.
Ja, ich werde sie bis dahin gucken, weil die hört sich nach einer Doku an, die ich auf jeden Fall gucken würde.
Großartig. Eine Mischung aus Originalmaterial und die Leute erzählen einfach ihre Geschichte und diese Geschichten sind großartig, aber auch großartig traurig.
Schön, aber dann werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja. Und wir werden über ein Thema sprechen müssen, Sascha, das mir aus irgendeinem Grund sehr am Herzen liegt, das ich sehr neugierig betrachte. Und zwar ist es das Thema Haarausfall bei Männern. Weil ich so den Eindruck habe, das macht ganz, ganz viel mit Männern, Haarausfall. Mhm. Ja. Und ich finde, das ist ein Thema, das es wirklich wert ist, mal eine ganze Folge drüber zu sprechen. Also ey Leute, wenn ihr da draußen eine Meinung dazu habt oder irgendwie eine Story oder so, schickt uns das gerne mal.
Ein Kumpel von mir war dafür in der Türkei. Mhm. Ey, der sah kurz danach aus, den hast du nicht wiedererkannt. Aber keine unangenehmen Details, weil es war echt eklig. War echt eklig.
Ja, ja. Mir fällt das auch so. Ich komme auch darauf, weil ich mit Freunden vor einer Zeit mal mit Freundinnen das Gespräch hatte. Und ich will jetzt wirklich keine Herzen brechen, aber ein überraschend großer Teil der Frauen hat ein krasses Problem mit Männern, die Glatze tragen.
Echt?
Ja, ich war ein bisschen überrascht davon, weil für mich war das gar nicht, ich liebe schöne Haare, aber ich denke mir immer so, ich habe genug für ganz viele von uns.
Ja.
Aber mich, also das wäre für mich, um Himmels Willen, nicht ansatzweise etwas, über das ich irgendwie nachdenken würde, das mich stören würde. Merkte dann aber, als ich dieses Thema mal ansprach und so danach fragte, wie findet ihr das so, also ihr Jungs, dass das so ein ganz krasses Ding unter Männern irgendwie ist. Ja. Oder auch echt an Selbstbewusstsein auch kratzt. Ne?
Voll.
Fand ich spannend. Müssen wir drüber reden.
Glatze oder so, viele sagen ja auch einfach zu einer ganz krassen Kurzhaarfrisur, Glatze einfach. So,
würde er als Glatze bezeichnen. Es geht nicht um Glatze, sondern es geht um offensichtlichen, ja nicht nur Haarausfall, sondern einfach, wie sagt man, blank sein einfach. Mhm. Also dass du
Pläte.
Jemanden, so eine richtige Pläte. Ich war überrascht darüber, dass das für Frauen auch scheinbar, ich will keine Gerüchte verbreiten, aber scheinbar ist das auch ein Thema, wo Mädels sagen, finde ich gar nicht gut.
Das ist schon mal eine kleine Vorschau für nächste Woche unter anderem.
Ja.
Und dann sind wir jetzt raus, würde ich sagen.
Happy Lockdown, Yalla, Sascha sagt ciao.
Happy Lockdown. Ja, genieß das Wetter. Tschö.